unserer Stille darum bitten, dass Gott zu uns spricht, zu unseren Herzen und unser Leben berührt mit seinem Wort. Herr, segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag ist die unfassbare Geschichte aus dem Alten Testament, in der Gott von Abraham verlangt, dass er seinen Sohn opfern soll. Wenn heute jemand zu mir käme, zu einem Seelsorgegespräch und würde sagen, Gott hat mir gesagt, dass ich mein Kind opfern soll, da würde ich ihm ohne nachzudenken sagen, das ist nicht Gottes Stimme. Das hat ja Gott nicht gesagt, auf keinen Fall. Das würde Gott nicht tun. Und ebenso erklären viele Ausleger diese Geschichte und sagen, Abraham hat sich verhört. Er hat Gott falsch verstanden. Er hat eine andere Stimme gehört, die ihm das eingeredet hat, dass es nötig ist, seinen Sohn zu opfern. Für Abraham kein unvorstellbarer Gedanke, denn in der Kultur, aus der er kam, gab es Kinderopfer. Aber die Geschichte lässt, der Bibeltext lässt eine solche Deutung nicht zu, denn es steht eindeutig hier, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Ich habe bereits 2011 über diese Geschichte gepredigt, deswegen lese ich jetzt nur noch die Verse vor, die dazugekommen sind bei der letzten Predigttextreform. Den Abschluss der Geschichte, die Verse 14 bis 19. Und Abraham nannte diese Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sich sehen lässt. Und der Engel des Herrn rief Abraham vom Himmel her und sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deinen Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba, und Abraham blieb daselbst. Ich denke, die meisten erinnern sich an diese Geschichte. Der Sohn Abrahams wurde dann nicht getötet. Im letzten Moment hat Gott eingegriffen und hat ihm ein Opferschaf gezeigt, was er stattdessen nehmen sollte. Aber bis zu diesem Moment, es ist fast so ein bisschen wie diese fingierten Hinrichtungen, die in manchen Diktaturen angewendet werden, wo man Menschen zur Erschießung bringt und dann doch nicht erschießt. Aber bis zum letzten Moment, bis zum Abdrücken der Waffen, gehen sie davon aus, dass sie jetzt hingerichtet werden. Liebe Gemeinde, wenn diese Geschichte ihr Gottesbild ins Wanken bringt, dann ist das sicher Absicht der Geschichte. Weil vielleicht das allgemeine Gottesbild nicht mit der Realität Gottes und auch nicht mit der Welt übereinstimmt. Die Geschichte zeigt uns zunächst drei Wahrheiten über Gott. Das erste, Gott hat das Recht, alles zu verlangen, denn er ist der Herr und der Schöpfer. Er hat das Recht, alles zu nehmen, er hat ja auch alles gegeben. Die zweite Wahrheit ist, jeder Mensch, selbst Gottes bester Freund Abraham und sein Sohn, den Gott ihm als außergewöhnliches Wunder gegeben hat. Jeder einzelne Mensch hat den Tod verdient wegen der Sünde. Sogar Mose, den Gott auserwählt hat für besondere Aufgaben. Viele haben das in der fortlaufenden Bibellese gelesen. Als Mose seinen Weg nach Ägypten antritt im Auftrag Gottes, begegnet ihm Gott und will ihn töten. Und völlig irritierend, da ist doch gerade berufen für ein großes Amt und jetzt will ihn Gott plötzlich töten, damit ist doch alles hinfällig. Aber Gott ist auf keinen angewiesen. Und jeder Mensch ist nach der Gerechtigkeit Gottes dem Tod verfallen. Und die dritte Wahrheit, Gott führt uns in Situationen, in denen wir an seinen Verheißungen irre werden. Gott hatte dem Abraham einen Sohn versprochen. Er hatte Jahrzehnte darauf gewartet. Als er schon im hohen Greisenalter war, ist ihnen dieser Sohn geboren. Auf dem ruht die ganze Verheißung, dass Gott Abraham zu einem großen Volk machen will. Es gibt nur diesen einen Sohn. Aus keinem anderen kann Gott dieses große Volk machen. Und jetzt soll er ihn opfern. Was ist dann mit dem großen Volk? Das ist doch dann alles hinfällig. Liebe Gemeinde, gerade wenn wir denken, jetzt wissen wir, wie es geht. Jetzt können wir vorhersehen, was Gott tun wird, weil wir ihn so gut kennen. Genau dann sagt Gott, nee, du weißt gar nichts. Mein Weg ist ein ganz anderer. Und dann ist die Frage, ob wir immer noch Ja sagen. Ob wir immer noch sagen können, ja Herr, ich lasse alles los. Ich habe dir mein ganzes Leben übergeben und deswegen kannst du alles machen und alles nehmen und alles haben. Was ich brauche, was ich weiß, was mein Ein und Alles ist, was du selbst mir gegeben hast, nach deiner Verheißung. Das alles liefere ich dir erneut aus. Ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und dann Schritte des Vertrauens zu gehen, das ist Glaube. Und Gott segnet das überwältigend. Manchmal segnet er trotz des Verlustes, dass man sagt, ich habe das Wertvollste verloren und doch merke ich, wie Gott mich segnet. Manchmal segnet er durch den Verlust, dass man plötzlich merkt oder langsam merkt, genau das, was mein größter Verlust war, hat Gott zum größten Segen meines Lebens gemacht. Und manchmal segnet er, indem er den Verlust dann doch noch erspart und im letzten Moment eingreift und sagt, nein, ich wollte wissen, ob du bereit bist, loszulassen, aber dieses Opfer mute ich dir jetzt nicht zu oder das lasse ich dir. Das heißt aber ja auch immer nur, ich darf es für den Moment behalten, aber es steht ganz in Gottes Hand. Weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Gott segnet überwältigend den, der ihm durch Vertrauen und Gehorsam die Ehre gibt. Gott segnet Abraham in seinen Nachkommen. Heute nach ca. 4000 Jahren, nachdem das hier geschehen ist, sind die Nachkommen Abrahams, die Israeliten, die Juden, wie die Sterne am Himmel über die ganze Welt verstreut. Überall auf der Welt gibt es Juden, leben Juden. Und ja, gerade sind sie dabei, die Tore ihrer Feinde zu besetzen. Liebe Gemeinde, wer Feinde hat, damit meine ich nicht einen Nachbarn, der mal ein bisschen Unkraut über den Gartenzaun wirft, sondern mit einem Feind meine ich jemanden, der die Absicht hat, mich zu vernichten, zu töten, umzubringen, auszurotten. Wer wirkliche Feinde hat, der sollte sich nicht darauf verlassen, dass er das alles irgendwie mit Reden schon auf die Reihe bringen und auflösen wird. Sondern es gibt eben Feinde, die haben sich fest vorgenommen, den anderen, ihren Feind zu vernichten. Dann ist es doch besser, man kontrolliert die Tore seiner Feinde. Das heißt, man verhindert, dass sie sich verschanzen können, dort Unheil ausbrüten und mich dann von dort beschießen können. Gott verheißt, die Nachkommen Abrahams werden nicht nur passiv sich beschützen, sich einigeln, sondern sie werden sich auch präventiv schützen. Sie werden auch angreifen und die Tore ihrer Feinde besetzen, um zu verhindern, dass sie überhaupt wieder Schlimmes anrichten können. Das genau haben die Alliierten getan im Zweiten Weltkrieg. Sie hätten auch an den Grenzen Deutschlands aufhören können und sagen, jetzt haben wir die Deutschen zurückgedrängt, wir haben alle besetzten Gebiete wieder befreit, jetzt reicht's. Aber sie wussten genau, wir müssen in den Kern des Unheils, wir müssen Hitler ausschalten. Wir müssen so lange in Deutschland bleiben, bis sicher ist, dass die Deutschen nicht wieder Unheil über die ganze Welt planen und vorbereiten können. Und das haben sie auch getan. Und das hat 40 Jahre gewährt. Oder eigentlich noch länger, weil es ja heute auch noch die Nachwirkungen sind, die wir auch als Deutsche eigentlich gutheißen. Und genau das tut Israel jetzt im Gazastreifen. Sie können sich nicht damit abfinden, zu sagen, wir haben einen Teilsieg errungen oder wir haben die Hamas zurückgeschlagen, sondern sie müssen diese Sache zu Ende bringen, dass es nicht wieder passieren kann, nach Menschenermessen, dass wieder solche Gräuel angerichtet werden. Und entgegen vielem, was man in den Medien jetzt schon wieder hört, ist die Sache ja ganz einfach. Die Hamas müsste sich ergeben, die Geiseln ausliefern, ihre Waffen ausliefern. Und die Anführer müssten sich in israelische Gefangenschaft begeben. Und sofort wäre der Krieg beendet. Die Forderungen, die hier gestellt werden, die müssen an die Hamas gestellt werden. Der Krieg ist furchtbar, aber der Verursacher ist klar. Und was Israel tun muss, ist auch klar. Sie müssen die Tore ihrer Feinde besetzen, um halbwegs in Sicherheit leben zu können. Und das verspricht Gott dem Abraham. Deine Nachkommen werden die Tore ihrer Feinde besetzen. Denn sie müssen überleben in einer Welt, die fast geschlossen gegen sie steht. Wir merken das an dieser einer der größten Korruptionsorganisationen der Welt, der UNO, dass sie die Völker vertritt, von denen die Mehrheit gegen Israel steht. Der Menschenrechtsrat der UNO beherbergt Länder wie Iran und China und die richten über angebliche Menschenrechtsverletzungen Israels. Das ist eine Welt, die schon immer gegen die Juden stand und gegen Israel stand. Und Gott verspricht, dass die Nachkommen Abrahams trotz des Hasses, trotz der Verleumdung, trotz der Angriffe, trotz des Vernichtungswillen der Feinde zum Segen werden für die Welt. Und ich bin sicher, wenn die Israelis den Gazastreifen komplett besetzt haben und diesen für lange Zeit kontrollieren, dann wird es ein Segen sein für die Palästinenser, die dort wohnen. Ich hoffe, dass sie es auch einsehen und zugeben werden. Ein Segen für die Welt und das auch schon immer. Schon seit dem Mittelalter waren die Juden ein Segen für die Finanzwirtschaft Europas. Immer wieder haben Fürsten die Juden aus ihrem Land vertrieben und nach einigen Jahren haben sie wiedergeholt, weil sie gemerkt haben, das Finanzsystem funktioniert nicht ohne die Juden. Industrie und Handel in Deutschland ab dem 19. Jahrhundert wurden stark von Juden geprägt und gefördert. Die Wissenschaft, es gibt überdimensional viele Juden unter den Nobelpreisträgern der Geschichte. Viele Ärzte im Mittelalter war die Ärzteschaft vorwiegend in der Hand der Juden, weil sie hatten das Wissen, die Kenntnisse und die Erfahrung und demzufolge auch das Vertrauen bei denen, die sich einen Arzt leisten konnten. Kunst und Kultur wurden durch Juden in Europa, in der westlichen Welt und auch weltweit geprägt und bereichert. Und Israel gilt ja heute als eine Start-up- und Sicherheitsnation, von der viele Völker lernen, profitieren und von dem Handel Gewinn erwarten, selbst die, die noch vor kurzem Feinde Israels waren. Liebe Gemeinde, was hat das alles mit der Passionszeit zu tun? Warum reden wir darüber 1,5 Wochen vor Karfreitag? Jesus kommt doch in dieser Geschichte überhaupt nicht vor. Sie spielt ja 1,5 bis 2 Jahrtausende vor seiner Geburt. Aber doch, Jesus kommt in dieser Geschichte vor und sogar 4-mal, 4 verschiedene Male, 3-mal bildlich und 1-mal ausdrücklich. Das erste Vorkommen von Jesus ist ein Sohn, der von seinem Vater geopfert werden soll. Isaak, so wie Jesus. Interessant ist, dass in der Eröffnung der Geschichte steht, im Vers 2, Gott sprach zu Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer, auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Wir erfahren aus dem Chronikbuch, dass auf dem Berg Moria der Tempel gebaut wurde. Aber Abraham soll nicht auf den Berg Moria gehen, sondern in das Land Moria, auf einen Berg, den Gott ihm zeigen wird. Also offenbar nicht auf den Tempelberg, sondern auf einen anderen Berg in der Nähe des Tempelbergs. Dann kann man raten, aber es liegt nahe, dass es vielleicht der Berg Golgatha war. Ein Hügel unweit vom Tempelberg. Und der Sohn geht mit seinem Vater auf den Berg und trägt das Holz für das Opfer auf seinen Schultern. Isaak das Feuerholz, Jesus das Kreuz. Und er fragt auf dem Weg, Vater, was ist hier los? Wir haben Feuer, wir haben Holz, wo ist das Opfer? Aber er geht. Der Vater beantwortet ihm diese Frage nicht klar, aber er geht. Und dann lässt er sich, der Sohn, schweigend und ohne Widerstand binden. Und wir können nur ahnen, was es den Vater gekostet hat. Die Bibel spart immer wieder mit Gefühlen, mit Beschreibungen, was in Menschen vorgeht. Aber wir ahnen, was es ihn gekostet hat, denn Gott selbst sagt, deinen Sohn, den du lieb hast. Und wir können uns vorstellen, dass Abraham lieber sein eigenes Leben gegeben hätte, als das Leben seines Sohnes. Und liebe Gemeinde, vielleicht gibt es gar keine andere vernünftige Erklärung, warum Gott eine solch makabere Prüfung für Abraham ausgewählt hat, als den einen Grund, dass Gott zeigen wollte, was ich Abraham schließlich am Ende nicht zugemutet habe, das mute ich mir selbst zu, meinen geliebten Sohn zu opfern. Der Apostel Paulus verwendet genau dieselbe Formulierung im Römerbrief im 8. Kapitel. Zu Abraham sagt Gott, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont. Und genau das sagt, dieselbe Formulierung verwendet Paulus in Römer 8, Vers 31. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken, wenn Gott zu einem solchen Opfer fähig ist? Welche Grenze sollte seine Liebe dann noch haben? Was kann diese Liebe noch übersteigen? Die zweite Rede von Jesus oder das zweite Bild für Jesus, der vollkommen gehorsame Mensch, der auch wenn er nicht versteht, ganz mit Gottes Willen übereinstimmt. Abraham so wie Jesus. Das, was Gott hier verlangt hat, einfach zu tun, ohne Zögern, ohne Fragen, ohne Verhandeln, das wäre nicht mal menschlich, so zu reagieren. Und so war Abraham sonst auch nicht. Er hat mit Gott verhandelt, er hat Auswege gesucht und Ausflüchte. Er hat zu Gott gesagt, nein, das geht nicht und denkt doch nochmal drüber nach. Es war eigentlich nicht Abrahams Art, immer gleich ohne Zögern zu tun, was Gott sagt, wenn es ihm so sehr gegen den Strich geht. Aber hier ist er das Abbild von Jesus. Wir lesen wieder mit den Worten Paulus im Philipperbrief, Kapitel 2. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und nach der Erscheinung als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Gehorsam bis zum Tod. Alles, was er hatte, alles, was er war, in Gott und bei Gott, als Sohn Gottes, das gab Jesus auf und übte Gehorsam. Gehorsam braucht man ja nur, wenn man etwas tun soll, was man nicht versteht, nicht einsieht oder nicht will und es trotzdem tut. Das ist Gehorsam. Das brauchte Jesus bisher nicht. Er war eins mit Gott. Er wusste, was Gott will und war in seinem Willen Gott ganz eins. Aber als Mensch war er nicht mehr allwissend. Und er musste diesen Weg gehen, obwohl er Fragen hatte und gesagt hat, Vater, wenn es möglich ist. Aber er geht diesen Weg, weil Gott es ihm gesagt hat, ohne Wenn und Aber. Der gehorsame Mensch. Die dritte Parallele in dieser Geschichte zu Jesus ist das Opferlamm. Es steht bereit, um an der Stelle des todgeweihten Menschen zu sterben. Auf dem Berg, gleich bei dem Opferaltar, im Gestrüpp, findet Abraham einen Witter. Er hat ihn erst noch nicht gesehen. Plötzlich ist er da und mit diesem Witter wird Isaak freigekauft. Das hatte Gott offenbar von Anfang an so vorgesehen. Das Urteil Gottes gilt über jeden Menschen, aber es muss nicht vollzogen werden, weil es ein Opfer gibt. Für Isaak ein Witter und das Opferlamm Jesus für jeden Menschen, der es annimmt. Für dich und für mich und für alle Welt. Drei Bilder, der Sohn, der von seinem eigenen Vater geopfert wird, der Mensch, der in vollkommenem Gehorsam tut, was Gott sagt, und der Witter, der stellvertretend für den schuldigen Menschen stirbt. Und dann gibt es noch eine direkte Aussage über Jesus. In der Lutherbibel 2017 kann man die nicht ganz erkennen, da heißt es, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. In der Lutherbibel 84 heißt es, wird es übersetzt, durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und in der Lutherbibel von 1952 steht, durch deinen Samen. Das ist im Deutschen ungebräuchlich, aber das ist das genau, was wörtlich dasteht. Durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Und mit dem Samen ist natürlich gemeint, im Pars pro Toto sagt man, also das Kleine für das Große, alles, was von dir gezeugt ist, alles, was nachfolgend aus deinem Samen gezeugt wird, gehört zu deinem Samen. Aber dieses Wort Samen sagt eben nicht aus, geht es um viele Menschen, um alle oder nur um einen, der Same. Und wenn wir es als Einzelnen lesen, dann heißt es, durch deinen Nachkommen, durch deinen Samen, durch den einen Nachkommen von dir sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Liebe Gemeinde, alle Völker auf Erden sind durch Jesus gesegnet. Es sind noch nicht alle Volksgruppen und Sprachgruppen mit dem Evangelium erreicht worden. Aber alle Länder und Nationen der Welt sind schon erreicht und es gibt in allen Ländern der Welt Christen. Und das ist ein Segen für die Menschen aus den vielen Völkern und es ist ein Segen für die Nationen selbst, für die Völker selbst, dass es unter ihnen Christen gibt, dass der christliche Glaube, das Evangelium ihre Nation erreicht hat. Während die Leipziger Mission seit mehreren Jahren in ihren Vierteljahresheften sich mit dem Thema Dekolonisierung befasst, die Schuld der Mission oder Missionare versucht herauszufinden und zu bearbeiten, kommen immer wieder von den afrikanischen und indischen Christen, neuerdings jetzt sogar in diesem Heft der Leipziger Mission, Stimmen, die sagen, danke. Danke, dass ihr uns das Evangelium von Jesus gebracht habt. Danke, dass ihr uns mit diesem Evangelium die Nächstenliebe gebracht habt. Danke, dass ihr uns Schulen und Krankenhäuser gebracht habt. Danke für die Missionare, die ihr Leben riskiert haben, damit wir von Jesus erfahren und damit wir die Erlösung erhalten. Und ich will dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Nachkomme soll die Tore seiner Feinde besitzen. Liebe Gemeinde, die Zahl der Christen wächst immer weiter. Nur hier im Westen nicht. Aber sonst überall auf der Welt wächst die Zahl der Christen enorm, in Afrika, in Südamerika, in Asien. Und ja, die Gemeinden wachsen, es werden neue Kirchen gegründet. Und dein Nachkomme soll die Tore seiner Feinde besitzen. Auch dort, wo das Land von Feinden des christlichen Glaubens beherrscht wird und wo die Länder versuchen, ihre Türen zuzuhalten und dicht zu machen, damit das Evangelium sie nicht erreichen kann, auch dort gibt es Christen und die Gemeinden wachsen. Ich hatte es vorige Woche schon erwähnt, im Iran ist vermutlich die im Moment am schnellsten wachsende christliche Gemeinde der Welt. In China, in Afghanistan, in Saudi-Arabien, überall dort versuchen die Regime, das Christentum auszuschließen, die Bibeln zu verbieten, aber es gelingt ihnen nicht. Die Gemeinden wachsen, immer mehr Menschen begegnen Jesus und wenn sie es nicht durch andere Christen und nicht durchs Internet oder durchs Radio erfahren, dann durch Träume, in denen ihnen Jesus begegnet. Liebe Gemeinde, die Feinde Jesu haben bereits verloren, damals auf diesem Berg bei Jerusalem im Lande Moria, wo Jesus gekreuzigt wurde. So wie der Engel des Herrn dem Abraham angekündigt hatte und so wie es Paulus im Philipperbrief in der Fortsetzung dieses Liedes besingt. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihre Knie vor Jesus beugen.